Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Glanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Emil und die Detektiven, Emil und die drei Zwillinge, Pünktchen und Anton, das fliegende Klassenzimmer, der 35. Mai und so weiter. Das war für mich Deutschland.
Das war die Stimme von dem Regisseur und Filmemacher Marcel Uffues.
Ja, und wer das ist und worum es heute geht, das erzählen wir euch gleich. Aber erst einmal, Arne, ja. Es ist unsere 50. Goldstaub-Folge.
Wow, das ist schon beeindruckend. 50 ist eine coole Zahl. Einer von uns beiden wird dieses Jahr auch 50 Jahre alt und du bist es nicht, nein, liebe junge Else. Ja, und diese Jubiläumsfolge, die feiern wir auch hier in deinem Salon.
Auf dem Goldstaub-Sofa. Ganz traditionell, aber leider ohne diese französische Limonade. Das hätten wir besser planen müssen.
Meinst du diese prickelnde Sprudel, ne?
Mhm.
Ah, ja, ja, immer wieder gern.
Weißt du was? Das machen wir später, das holen wir nach.
Wir feiern später und irgendwie würde ich ja gerne Feier machen mit allen unseren Freunden zusammen. Vielleicht, dass wir nochmal all unsere Hörer und Hörerinnen einladen und dann feiern wir wo auch immer. In Paris.
Dann wird das wohl sein. Unsere Terminkalender sind ja schon ziemlich vollgepackt.
Sie sind voll.
Wie sieht es denn bei dir so aus gerade? Es ist Sommer, es ist wahnsinnig heiß.
Ja, ich wäre gern in der oder auf der Sommerfrische mit ein bisschen frischer Brise, mit ein paar Möwen.
Wo genau wärst du denn am liebsten?
Also ich gebe zu, Hiddensee würde mich gerade sehr reizen. Ich habe also viel mit Astanisen gemacht in den letzten Jahren und einfach mal auf Hiddensee an ihrem Karussell vorbeifahren und mit dem Fahrrad da über die Insel fahren. Das wäre schon schön, weil ich glaube, alles südlicher als Berlin, das ist für mich jetzt schon irgendwie fast Afrika, temperaturmäßig.
Ja.
Insofern lieber im Norden.
Aber weißt du, was mir dabei gerade einfällt? Nächstes Jahr im Mai, da sind wir ja eine Woche auf einem Kreuzfahrtschiff eingeladen mit unserem Podcast auf der MS Europa. Also wer sich da mal einbuchen möchte, der kann in unseren Shownotes die Infos darüber finden.
Das ist schön, das ist Côte d'Azur, The Great Gatsby ist das Motto und wir werden dort an Bord eine kleine Show machen und schauen, ob wir Scott Fitzgerald, den Autor von The Great Gatsby oder Ernest Hemingway oder irgendjemand anderen, der Rumtreiber da an der Côte d'Azur finden und werden natürlich in zeitlich entsprechender Garderobe dort auf dem Kreuzfahrtschiff auflaufen.
Mhm.
Kommt mit.
In Monaco geht's los, ne?
In Monaco geht's los, Cannes, Saint-Tropez, dann geht's nach Portofino, über Korsika und dann zurück. Relativ kurz, aber vielleicht gibt es ja auch viel von diesem schon erwähnten französischen Sprudelgetränk.
Oh ja, ganz sicher. Was haben wir denn noch so alles zu erzählen oder anzukündigen?
Ein bisschen kurzfristiger, also nicht nächstes Jahr, sondern diese Woche, nämlich am Donnerstag, sind wir im Radio zu hören. Radio 1 live, entweder vor Ort im Bikinihaus oder ihr könnt es natürlich auch über eure Empfänger hören. Und wir werden noch ein bisschen plaudern über die Bohème Sauvage, über unseren Podcast und über all das, was die Moderatorin von uns wissen möchte.
Und das ist am Abend ab so 19.30 Uhr oder sowas in dem Dreh, ne? Verlinken wir auch in den Shownotes.
Ja.
Ja, ansonsten haben wir ja gerade so richtig schön Sommerpause, also ich zumindest. Mhm. Ich vergnüge mich im Garten, in der Sommerfrische. Aber im Oktober geht es dann wieder richtig los mit der Bohème Sauvage. Und ich werde euch am Ende der Folge noch einen wunderschönen Text vorlesen, der mich sehr entzückt hat, der uns geschrieben wurde von einem Gast in Köln bei der letzten Bohème Sauvage dort. Und ja, freut euch drauf, der ist wirklich hörenswert.
Ein Liebesbrief?
Ja.
Sehr liebenswerter Brief.
Zu sagen, ja.
Ja, jetzt aber zu dem Thema dieser Folge, Folge Nummer 50. Ihr habt am Anfang die Stimme gehört von Marcel Uffues, ein Regisseur, wie gesagt. Und ich bin dem, das werde ich nachher auch erzählen, schon früher mal begegnet, also inhaltlich begegnet, leider nicht persönlich. Und in dieser Folge geht es um ihn und seinen Vater Max. Also gewissermaßen ein Vater-Sohn-Porträt. Und das Spannende ist, dass eben Marcel im Jahre 1927 geboren ist, also wirklich ein Zeitzeuge der Weimarer Republik, könnte man sagen. Sein Vater Max natürlich noch viel früher, also er hat auch die Kaiserzeit noch mitbekommen. Also ist gewissermaßen ein Familienporträt vor dem Hintergrund der 20er, 30er Jahre, was uns extrem viel auch erzählt über die kulturelle Blüte dieser Zeit, über das Filmschaffen, das Arbeit der Filmschaffenden der Zeit, denn beide waren bekannte Filmleute gewesen.
Ja, aber ich muss zugeben, Anne, also der Name Uffels war mir natürlich ein Begriff, natürlich auch durch den Max-Uffels-Preis hauptsächlich. Aber was jetzt wirklich sein Schaffenswerk war und auch das des Sohnes Marcel, das war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst. Und ich kann mir vorstellen, dass es einigen unserer Hörerinnen und Hörer ähnlich geht.
Ja, in Filmkreisen natürlich lässt dieser Name die Glocken klingeln, also das Festival in Saarbrücken jedes Jahr mit dem Preis. Und Marcel ist tatsächlich in Frankreich sehr bekannt, bekannter als hier. Ja, aber ich gebe dir recht, der Name ist vielleicht nicht so präsent.
Ja, aber es ist uns ja auch ein Anliegen, in unserem Podcast Leute ins Rampenlicht zu rücken, die nicht unbedingt Chaplin, Dietrich oder Josephine Baker heißen.
Ja. Und ich verspreche euch, wenn ihr ihn hört, es ist einfach so bewegend und so faszinierend, eine Stimme, ich sag mal, aus einem anderen Jahrhundert oder eigentlich Jahrtausend dann auch zu hören. Und wir haben dafür einen ganz besonderen Gesprächspartner gefunden. Das ist der Enkelsohn von Marcel, der Urenkelsohn von Max, Benjamin Seifert.
Ich hatte das Vergnügen und konnte mir das Interview oder das Gespräch zwischen euch beiden heute schon anhören und habe auch ein paar, also es sind wunderschöne Momente drin. Ihr dürft euch freuen und habe auch ein neues Wort gelernt.
Ja, das wäre.
Bimsen.
Oha, das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen unanständig.
Ich finde überhaupt nicht, dass das unanständig klingt.
Es ist ja auch
Nicht für
kein.
das, was es dann ist. Und das ist ja auch gar nicht unanständig.
Nein, auf keinen Fall in 20 Jahren schon gar nicht. Wir werden ganz am Ende noch ein paar weitere Synonyme für dieses Wort euch zu Gehör bringen.
Bensen.
Absolut. Also das hast du gelernt und das muss man dazu sagen, du warst ja aufgrund Sommerfrische ein bisschen unpässlich, also habe ich dieses Gespräch alleine führen
Ich war
müssen.
nicht unpässlich, Arne, ich war indisponiert. Unpässlich bedeutet ja eher, dass man so malat ist.
Ja.
Das ist ja überhaupt nicht der
Nein,
Fall, Gott sei
du warst
Dank.
einfach nicht da.
Ja.
Aber wir haben viel an dich gedacht während dieses Gespräches und Ben, mit dem wir gesprochen haben, der würde dich so unglaublich gerne kennenlernen. Also seitdem er uns, unseren Podcast kennt.
Naja, er weiß ja, wann und wo er mich finden kann. Siehe Bohème Sauvage Kalender.
Absolut, ja. Der Weg zur Bohème ist für ihn ein bisschen weit, wie wir nachher erfahren
Ja.
werden.
Ja, ach, und übrigens, wir hatten ja gerade so ein paar Anlaufschwierigkeiten mit unserer Aufnahme hier heute. Und das lag daran, dass wir feststellen mussten, dass eins unserer beiden Mikrofone den Geist aufgegeben hat.
Es ist der heiße Sommer gewesen, wahrscheinlich.
Das Ding war überhitzt oder so, ne?
Ja.
Ja, das ist verständlich. Aber liebe Leute, wir brauchen ein neues Mikrofon. Und jetzt seid ihr gefragt. Auf unserer Webseite gold-staub.de findet ihr einen PayPal-Button, den könnt ihr anklicken und dann könnt ihr eine beliebige Summe eintragen.
Reichsmark sind willkommen, alles andere aber auch. Und
Milliarden von Reichsmark, aber bitte, wir müssen das ja dann noch umrechnen.
Das sind die Bohème Sauvage Summen, mit denen ihr dort an der Spielbank tätig seid. Ja, mal gucken. Also das wäre schön, dann schaffen wir es vielleicht auch noch mehr von.
Ja, fühlt euch frei.
Danke. So, und jetzt springen wir.
Ah, nee, warte mal. Wir müssen doch noch diese Passage aus den Memoiren von Max Ophüls zum Besten geben. Warte. Hier. Es gab einen Zahnarzt, der fuhr tagsüber in einem weißen, offenen Mercedes durch die Straßen und nachts plombierte er die Mädchen in einer teppichüberladenen, vielgeräumigen Wohnung, wo er offen Haus hielt für Politiker, Musiker, Tänzerinnen, Devisenschieber, Päderasten, Ehepaare und solche, die es nicht werden wollten. Dort zeichnete mir mein Bühnenmaler, der im Nebenberuf eine Bar hatte, auf dem Boden liegend Entwürfe zu meiner nächsten Inszenierung. Neben uns rollte das verbotene Roulette. Über unseren Köpfen wurden allerhand Drogen verschoben. Wenn die Polizei kam, tauchte von irgendwoher ein Cello auf, eine Flöte, jemand saß plötzlich am Flügel und wir alle in Sesseln und hörten einem harmlosen Hauskonzert zu. So, und jetzt wollen wir euch nicht länger warten lassen. Es geht los. Ich freue mich auf das Gespräch. Genießt es.
So, ich bin jetzt verbunden, fernmündlich, über den großen Teich hinweg mit Ben. Guten Morgen, sag ich bei dir. Wie spät ist es bei dir, lieber Ben?
Ja, so knapp nach Mitternacht, also vermündlich und fernzeitlich, würde ich sagen.
Oh weh, oh weh, ja. Aber du hast dich mit Kaffee fit gehalten. Wo bist du gerade genau?
Ich bin jetzt in Santa Barbara. Da unterrichte ich hier an der UCSB.
Das erklärst du mal.
Also das ist quasi, es hat die UCLA, das ist in Los Angeles, die University of California, das ist so eine Uni. Und da habe ich meinen Doktor gemacht und jetzt bin ich einfach gewechselt nach Santa Barbara. Das ist ein bisschen weiter weg, ein bisschen Richtung San Francisco. Und dort ist es schön, viel Natur. Ein bisschen weit weg von der Filmkultur, aber eigentlich nicht so weit. Da kommt man schon in einer Stunde
Oh ja, ein bisschen neidisch sind wir schon.
hin.
Ja, lieber
Komm
Ben,
besuchen.
auf jeden Fall steht noch auf der Liste. Und Else möchte ja unbedingt auch meinen Podcast machen, wo es um das frühe Hollywood also der frühen 20er Jahre geht. Und da müssen wir natürlich mal mit dem Kreuzfahrtschiff irgendwie rüberfahren nach Amerika und dann auf jeden Fall bei dir vorbeikommen.
Oh ja, mit der Queen Mary, das habe ich auch mal gemacht. Das ist ultra schön.
Ja, dauert dann ein paar Wochen, aber
Genau.
ja, du bist ja auch ein bisschen Experte der Weimarer Republik. Also einmal unseren Podcast kennst du ja schon relativ lange, oder?
Ja, quasi Fan der ersten Stunde, würde ich sagen. Und dann haben wir uns ja auch getroffen in Berlin. Ich glaube, 2021 war das.
Ja, 2021 und dann später tatsächlich auch 2 Jahre später in Saarbrücken.
Saarbrücken, ja, beim Max-Ophüls-Preis.
Beim
Das war
Max
so schön.
Ophüls-Preis, genau, da sind wir jetzt schon bei deinem Urgroßvater. Aber vorher noch mal zu dir. Also du beschäftigst dich mit dieser Zeit ja auch schon sehr, sehr lange. Bist also ein Experte auf einem, ich würde mal sagen, sehr speziellen Gebiet.
Ja, wenn man so will, ein Filmhistoriker, Experte, weiß ich nicht. Ich habe meine Doktorarbeit zu den verschollenen Filmen dieser Zeit, also zwischen 1929 und 33, was eigentlich die Zeit ist, die wir heute behandeln, habe ich abgeschlossen. Das war 2023, Ende 2023. Und seitdem schreibe ich so zu diesen Filmen, aber auch zu Filmen von Exilanten in Hollywood. Und so Wilhelm Thiele zum Beispiel, der Regisseur von Die drei von der Tankstelle.
Ja, und was ich schön fand, als wir uns kennengelernt haben, dass man dann erst und dann kam mir diese Familie, deine familiäre Verbindung zu Marcel und Max Ophüls. Und dann ja, kam für mich diese Erinnerung zurück, denn ich habe mich in meinem Studium im letzten, ja, man muss wirklich sagen, im letzten Jahrtausend, also 1998, so alt bin ich schon, habe ich mich in Freiburg sehr viel mit der französischen Geschichte beschäftigt, also der Zeit 33 bis 45 oder speziell dann auch 40 bis 45 mit der Resistance und der Kollaboration. Und da ist dein Großvater aufgetaucht und ein Film von ihm, Le Chagrin et la Pitié. Auf Deutsch mit dem etwas komischen Titel Das Haus nebenan. Und ja, dieser Film hat 1971 man könnte was sagen, ein hat politisches Erdbeben ausgelöst in Frankreich. Magst du kurz erzählen, was es mit dem Film auf sich hat?
Wie du schon schön sagtest, der Film behandelt, also 1971 wurde der gemacht, und zwar fürs Fernsehen. Er behandelt die deutsche Besetzung von Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Und was der macht, ist, er stellt komplett diese Geschichte vom Widerstand in Frage. Also die Leute dachten zur Zeit in Frankreich, alle wären im Widerstand gewesen und es gäbe keine Mitläufer, es gäbe kein Schweigen. Und das stellt halt dieser Film ein bisschen in Frage. Pompidou wollte den Film sofort verbieten. Im Staatsfernsehen lief er 12 Jahre lang gar nicht. Und dann lief er halt im Kino. Und der war auch sehr beliebt im Kino. Und es
Lange
war wirklich
Schlangen,
ein
ne? Immer lange Schlangen vor den kleinen Kinos in Saint-Germain. Ja.
Genau, ganz lange Schlangen, und es war wirklich ein Schlag ins kollektive Gedächtnis. Und heute ist es ganz anders. Heute haben sich, glaube ich, die Franzosen damit abgefunden. Also aus dem Skandal wurde eigentlich historischer Konsens, und er hat auch seine erste Oscar-Nominierung für den Film bekommen und dann später auch die Legion d'Honneur im hohen Alter. Da durfte ich sogar dabei sein.
Wow. Und der Film ist ja auch deshalb so beeindruckend, so intensiv, weil er eine ja besondere Kunst, ich sag mal, des Interviewens beherrscht. Also die Leute so ein bisschen aus der Reserve locken. Daher finde ich schön, dass Marcel gleich zu Beginn eures Interviews etwas über das, ja, das, wie soll ich sagen, die Problematik auch beim Interviewen erzählt. Und ja.
Das habe ich inzwischen gelernt. Eine der wenigen Sachen, die ich noch fähig bin zu lernen, dass man den Interviewer nicht unterbrechen sollte. Das wirkt auf das Publikum immer als schlecht, mit Recht.
Ja, lustig. Und für mich war das Faszinierende, als ich dein Interview deinem Großvater geschnitten habe, hatte ich immer mehr das Gefühl, ich bin dabei gewesen. Ich habe mit ihm auch gesprochen. Und das ist dann im Endeffekt so eine Art Dreiergespräch jetzt und hat mich wirklich ihm, den ich leider persönlich nie kennengelernt habe, extrem nahe gebracht. Also es ist sehr, sehr berührend gewesen.
Das ist wirklich schön, dass du das sagst. Also für mich war das auch, wäre das das Ideale gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. Und es war ja wirklich für euch gemacht, das Interview. Und es war jetzt auch wunderschön, einfach nochmal seine Stimme zu hören. Jetzt ist es schon fast, morgen ist es ein Monat her, dass er leider verstorben ist, im hohen Alter von 97 Jahren.
Deine letzten 4 Wochen waren ja auch sehr intensiv in verschiedener Hinsicht.
Ja, also er wurde, es ging eigentlich relativ gut. Und dann hat er sich auf einmal ziemlich unwohl gefühlt. Mein Vater kam ihn dann auch ganz schnell besuchen, um sich um ihn zu kümmern. Aber dann ging es ihm nach so 4 Tagen Unwohlsein wieder etwas besser. Und dann haben sie zusammen einen Lubitsch-Film geschaut, der heißt Sein oder Nichtsein. Und dann am nächsten Tag sollte es, ich weiß nicht, wie der Film auf Deutsch heißt, der heißt Heaven Can Wait, wollten sie sich anschauen. Das war einer seiner absolut Lieblingsfilme von Lubitsch. Und leider hat eben der Himmel nicht warten können, wenn man so will.
Ja.
Ja, er ist im Schlaf gestorben.
Ja. Aber mit den Bildern von einem der größten Filme der Filmgeschichte von Lubitsch irgendwie, das ist natürlich eigentlich auch schön für einen Filmemacher.
Ja, und mit meinem Vater zusammen und die haben sich sehr gut verstanden.
Aber worauf ich hinaus wollte auch, war für dich waren ja jetzt die Zeit danach, war ja
Ah
sehr
ja.
anstrengend, weil du ja eine besondere Aufgabe übernommen hast in Bezug auf seine Erbe auch.
Ja, also mir ist das unheimlich wichtig. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur die letzten Monate. Natürlich war das sehr intensiv jetzt mit Presse und so. Aber für mich ist es halt sehr wichtig, diese Filmgeschichte, diese Geschichte des Films in meiner Familie, das irgendwie weiterzugeben und so viele Leute daran zu erinnern und Interesse an diesem Filmerbe zu wecken. Und deswegen mache ich ja auch beim Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken immer diese Retrospektive.
Genau, da haben wir uns gesehen, ja. Saarbrücken. Und das ist eigentlich auch das Stichwort, um jetzt erstmal auf deinen Urgroßvater zu kommen. Max, geboren in Saarbrücken, deshalb ist ja da das Festival.
Genau. Er ist dort geboren, so knapp nach der Jahrhundertwende und dann aufgewachsen während dem Ersten Weltkrieg.
Ja, und irgendwann kam dann die Leidenschaft für die Schauspielerei dazu. Waren seine Eltern da d'accord mit diesem Weg?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, es war so um 1919 rum, also ganz am Anfang der Weimarer Republik, da hat er sich entschlossen, so jetzt werde ich Schauspieler. Und Leo, sein Vater, war damit überhaupt nicht einverstanden. Er hat das ihm verboten. Er wollte, dass er, wenn überhaupt, das nebenbei macht. Er sollte das familiäre Herrengeschäft Bamberger und Hertz übernehmen und Schauspieler werden. Ich weiß nicht, ob das damals so war, aber für ihn auf jeden Fall hieß das irgendwie so ein Abrutsch. Und er sagte, naja, wenn, dann muss er schon zu Max Reinhardt. Wenn schon, dann mit Qualität. Und ja, so kam er dann auch zum Theater.
Aber wie war das mit dem Namen? War das nicht irgendwie auch, dass der Nachname da auch irgendwas irgendwie zusammenhängt mit dieser Entscheidung?
Ja, also einerseits war eben Leo gar nicht damit einverstanden. Andererseits wollte er eben auch nicht, dass er seinen Namen benutzt. Er hieß eigentlich Oppenheimer, Max Oppenheimer.
Max
Und
Oppenheim.
sein Vater hieß Leo Oppenheimer. Und den Künstlernamen Ophüls verdankt er seinem Schauspiellehrer Fritz Holl. Der dachte, okay, das Beste ist einfach die Initialen M.O. beibehalten. Praktisch, dann braucht man nicht die Wäsche irgendwie ändern. Die braucht man nicht neu besticken. Und es gibt viele, viele, viele Theorien. Also warum Office? Einerseits klingt es halt weniger jüdisch wie Oppenheimer. Das andere ist eben die familiäre Blamage. Aber es kann auch sein, also das ist so die Theorie meines Großvaters damals, dass es vielleicht irgendwie so ein verlorenes dänisches Abenteuer gewesen sein könnte und dass die irgendwie Office hieß. Aber was ich besonders interessant finde, ist, dass in Amerika, da hat er seinen Namen dann eben nochmal wechseln müssen, weil Offals, wenn man das Englisch ausspricht, dann klingt das sehr so wie awful, also furchtbar. Und das ist nicht gerade, was er mit seinen Filmen verbinden wollte.
Und wie war dann sein Name?
In Amerika musste er seinen Namen ändern zu Opus, also so ein bisschen wie Opus.
Ah, okay. Hätte auch Oppenheimer dann wieder zurückgeben können zu Oppenheimer eigentlich.
Hätte er machen können, oder? Ja, aber nee. Ich glaube, er wusste auch, dass sein Name schon ein bisschen bekannt war in Amerika, wenn auch nicht ultra bekannt.
Ja, wir gehen nochmal zurück zu der Zeit, wo er noch nicht bekannt war, wo er Schauspieler war. Und er hat damals so, klar, Saarbrücken startend und dann geht es so ein bisschen durch die Republik. Und wir haben in seiner, ja, gerade schon erwähnten Autobiografie, Spiel im Dasein, eine spannende Anekdote gefunden, die uns wirklich in diese politisch sehr turbulente Zeit der frühen Weimarer Republik führt, nämlich in die Zeit der Ruhrbesetzung und der Ruhrkämpfe, weil er hat dann eine, ja, Berufung in Dortmund bekommen, also im Schauspielhaus Dortmund. Und auf dem Weg fährt er wirklich durch diese von Franzosen besetzte Zone durch. Und dann gibt es eine kleine Verwechslung mit Ernst Toller, dem, ja, Schriftsteller, Revolutionär Ernst Toller. Und das wollen wir uns einmal anhören.
Ein Major in kurzem Pelzmantel mit Monokel und Reitpeitsche zwängte sich durch die Menge. »Sind Sie Ernst Toller?« fragte er mich. Ich hätte gerne ja gesagt, denn obwohl Ernst Toller in diesen Tagen ein von den Freikorps gejagter Mensch war und ein hoher Kopfpreis auf ihn gesetzt war, bewunderte ich seine Gedichte, die er im Gefängnis geschrieben hatte, und seine ekstatischen, menschheitsliebenden Stücke. Meine Antwort an den Major war also: Leider nein. Er sagte: Geben Sie mir einen Pass! Inzwischen packte mich schon ein Unteroffizier beim Kragen. Der Major, von heute aus wie als Einblendung gesehen, wahrscheinlich ein sehr humorvoller und anständiger Mensch, herrschte ihn an. Sind Sie verrückt geworden? Ich hatte ihm inzwischen meinen roten Saarpass ausgehändigt, den er sich nicht ansah, sondern an dem er roch. Obwohl ich nur ein knappes Salär bezog, liebte ich Lavendelwasser. Das riecht ja schon sehr französisch, sagte er. Natürlich Schauspieler, aber das kann jeder sagen. Sie können auch ein alliierter Spitzel sein. Haben Sie irgendwelche Beweise? Ich: Wenn Sie es nicht glauben, ich spreche Ihnen sofort hier vor. Er: Ein Klassiker? Ich: Den Ferdinand aus Kabale und Liebe? Er: Los! Ich sprang in meine Lieblingsstelle. Lass auch Hindernisse wie Gebirge zwischen uns treten. Ich will sie für Treppen nehmen und drüberhin in Luisens Arme fliegen. Der Major: Kennen Sie auch die Szene mit Lady Milford? Ich: Sie meinen: Umgürte dich mit dem ganzen Stolz deines Englands. Ich verwerfe dich, ein deutscher Jüngling. Der Major: Sie gehen in Ordnung. Fahren Sie, mit Gott.
Wilde Zeiten auf jeden Fall. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da hört man schon raus, das ist ein Draufgänger auch gewesen, der Max. Von Dortmund geht es dann nach Wien zum legendären Burgtheater in die Burg. Und davon wird uns jetzt Marcel, dein Großvater und der Sohn von Max, berichten.
Mein Vater hatte schon mehr als 200 Stücke inszeniert, inklusive am Burgtheater, wo die ersten, für meinen Vater selbst, die ersten Vorzeichen wohl kamen, von wohin es läuft, weil der hieß, glaube ich, Hilferding, der Intendant vom Burgtheater. Und er rief nach der ersten Saison Max Ophüls ins Büro und erklärte mit der typischen Wiener Höflichkeit und Wiener Hypokrisie, wie sagt man auf Deutsch?
Heuchlerischkeit,
ja, Gemütlichkeit. Wir müssen ihren Vertrag ändern. Von jetzt an können Sie nicht mehr als Schauspieler auftreten. Ja, Herr Intendant, warum denn nicht? Und da sagte der Hilferding: Weil Sie zu jüdisch aussehen. Was ja auch stimmte. Naja, und deshalb kam man nach Frankfurt. Und einmal nach dem Krieg, lange nach dem Krieg, war er in seinem wunderschönen schwarzen Mercedes. Da fuhr er mit mir in eine Seitenstraße, ungefähr 200 Meter vom Burgtheater. Und dann hielt er vor einem Hotel und deutete nach oben auf die 5. Etage und sagte: Zeven, du bist in Frankfurt geboren, aber da oben bist du entstanden.
Zurück nochmal nach Wien, ins wunderschöne Wien, eine Stadt, deren Kultur ja schon im Blütestand, bevor sich Berlin in den Vordergrund geschoben hat. Und ja, das rote Wien, so sagt man ja auch, wegen der starken sozialdemokratischen Prägung, meine Güte, diese unglaublichen Gemeindebauten, teilweise wirklich monumental, der Karl-Marx-Hof. Und eine Stadt, in der prozentual mehr Juden lebten als in Berlin, etwa 10% Bevölkerung, das waren damals 200.000 Menschen. Gleichermaßen eine Stadt, in der sich Antisemitismus sehr stark und sehr früh manifestierte.
Ja, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es sehr viele wichtige jüdische Denker dort hatte, Stichwort Freud, Schnitzler, Zweig, die prägten dort die Kultur wahrlich und machten Wien zu einer Avantgarde. Und da gab es eben auch einen Autor, und über diesen Autor, dem seinen Mord, berichtete auch ein junger Billy Wilder, der damals Reporter war in Wien. Und dieser Autor hieß Hugo Bettauer, und den kennt man vielleicht heute weniger, aber damals war er sehr bekannt für Romane wie Die Stadt ohne Juden oder Die freudlose Gasse. Und es waren einfach Bücher, die dann auch zu Filmen gemacht worden sind, die einfach unbequem waren, scharf, aber erfolgreich. Und 1925 wurde er zu einem der ersten Opfer von einem Nazi, und zwar Otto Rostock. Und er hatte sich eben dann in sein Büro geschlichen und hat ihn erschossen. Und dazu und zu dem Prozess hat Billy Wilder damals berichtet. Und das muss man sich eben vorstellen, das war 1925, und 1926 haben schon mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter haben da in Berlin Hochzeit gefeiert. Und wer ist da auch aufgetaucht wieder? Wieder der kleine Billy, der Billy Wilder, um Bilder zu schießen von dieser Hochzeit.
Ach, toll, gibt es den Artikel noch oder die Bilder?
Ich habe diesen Artikel noch nicht gefunden. Also ich glaube, ich versuche mich gerade zu erinnern, es gibt gerade ein Buch, was rauskam vor kurzem über Billy Wilder als Reporter. Da sollte ich mal reingucken und schauen, ob es da was dazu gibt. Also er hat sehr auch für unterschiedliche, glaube ich, Publikationen gearbeitet.
Ja, ja.
Aber es wäre schön, diesen Artikel wiederzufinden.
Ja, wenn es da Bilder gibt, wäre doch großartig. Und ich meine, die meisten Zeitungen sind ja Gott sei Dank heute überwiegend digitalisiert. Ich weiß, es ist eine schwierige Suche, aber man weiß ja hoffentlich das Datum der Hochzeit noch.
Wäre viel leichter als früher, ja.
Würde ich sagen, machen wir uns auf die Suche. Wien, Berlin. Viele haben damals eben diesen Weg gewählt, dann von Wien nach Berlin, wie eben auch Billy Wilder. Aber dein Urgroßvater hat einen kleinen Umweg genommen. Und wir haben es ja vorhin schon gehört, in Frankfurt, wo dann Marcel geboren ist. Und dann ging es nach Breslau. Und das ist sehr interessant. Also Breslau, wir kennen diese Stadt, oder ihr kennt diese Stadt auch aus unserer Podcast-Folge. Wir waren ja mit der ganzen Vintage-Gemeinde, waren wir ja dort und haben dann eine ich finde es immer noch sehr schöne Folge gemacht zu heute Wroclaw. Und jetzt hören wir mal ganz kurz rein, wie Marcel über die Zeit seines Vaters in Breslau berichtet.
Und dann kam er nach Breslau, eine Stadt, die damals sehr weit links war, weil Breslau eine Industriestadt ist. Und da hat er sich sehr wohl gefühlt, in Breslau. Da hat er sogar Weihnachtsstücke geschrieben und war Schnelldichter in einem Kabarett. Er war ja irrsinnig begabt. Auch in anderen Sachen. Er hat angefangen, Hörspiele zu machen. Und dann kam eine noch weiter linke, nicht zu sagen kommunistische Truppe zu ihm und hat ihm Berlin angeboten. Die sind dann sehr schnell pleite gegangen in Berlin. Und in Berlin Nachdem der Kommunismus wie früher oder später immer pleite geht, weil der Marx zwar ein Genie war, aber naja, das führt uns zu weit.
Politisch war das ja eine sehr aufgeladene Zeit, nicht?
Ja, und auch Breslau, sehr spannend. Ich meine, das war eine sehr linke Stadt, aber nicht nur. Also es waren nur noch die beiden politischen Extreme sehr, sehr stark vertreten. Also ja, Industriestadt, Arbeiterstadt. Kulturell ist dort sehr viel los gewesen. In einer der größten Städte des Deutschen Reiches, aber dann eben auch sind die Nationalsozialisten da sehr schnell, sehr, sehr stark geworden.
Ja, und ich glaube auch, Max erzählt das auch ein bisschen so in seinem Memoiren, dass es halt auch eine Zeit war, wo er sehr politische Werke auf die Bühne gebracht hat und das ihm auch gefallen hat, dass zum Beispiel, wenn eine rote Fahne auf einmal auf der Bühne erschien, dass dann es Leute gab, die dann im Publikum angefangen haben zu applaudieren und andere, die dann gesagt haben, so runter damit, mit dem Dreck. Und das waren dann oft auch Studenten in Breslau.
Ja, also er hat diese Provokation ja auch ja manchmal gesucht, habe ich das Gefühl. Also wenn man Spiel im Dasein, die Autobiografie liest, das stimmt. Ja, und eine ganz spannende Sache noch, in Breslau ist anscheinend auch seine Liebe zu Film entstanden. Ja, er war ja ein Theatermensch und hatte mit Film eigentlich gar nichts zu tun. Charlie Chaplin fand er wohl ganz gut. Und dann ist er von einem Freund dort mit ja, geschleppt worden, gezwungen worden, könnte man fast sagen, ins Kino, ins Lichtspielhaus. Und darüber hat er auch sehr, sehr schön geschrieben. Und das wollen wir uns einmal anhören.
Am Abend sah ich Die vier Teufel mit Hans Albers. Es wurde nicht sehr viel gesprochen. Und was gesprochen wurde, konnte man kaum verstehen. Und wenn man es verstand, war der Dialog von einer solchen Qualität, dass man es besser nicht verstanden hätte. Der Haupteindruck waren Geräusche. Man hörte die Schritte der Schauspieler, die Türen auf- und zugehen, und als Hans Albers jemandem eine Zigarette anbot und lange und deutlich die Streichhölzer an der Schachtel rieb, fing das Publikum an zu applaudieren, denn das Geräusch war so wunderbar deutlich. Ich aber wandte in meinen Gedanken meinen Optimismus weniger auf Geräusche als auf Dialoge, und ich sah in der Leinwand nicht mehr den Feind des Theaters, sondern die Fortsetzung des Theaters. Und von diesem Abend an wollte ich zum Film. Und nach Berlin.
Ja, er muss nach Berlin und das muss ein extrem aufregender Start gewesen sein, wie wir hier hören.
Da war er nun in Berlin und das wolltest du ja wissen, wie er nach Berlin gekommen ist. Und da hat er dann angefangen, Boulevardstücke zu inszenieren. Das war die tollste Zeit, der Schluss der Weimarer Republik. Weil der Konrad Veit war, die Käthe Dorsch, Max Reinhardt natürlich, Fritz Kortner, alles was, der Kästner, innere Emigration, das gab es ja, die innere Emigration, obwohl du nicht so richtig dran glaubst, aber es gab sie.
Ja, Ben, das musst du uns erklären. Also anscheinend habt ihr da einen Disput oder eine Meinungsverschiedenheit zu dem Thema innere Immigration. Erzähl mal ganz, was ist die innere Immigration und worüber habt ihr da geredet?
Ja, also innere Immigration, ich finde das etwas schwierig. Marcel und ich hatten vor der Aufnahme ein bisschen darüber gesprochen. Ich sehe eben diesen Begriff eher kritisch, so wie auch Hannah Arendt. Sie sprach damals von Lebenslügen, verständlich, aber ekelhaft. Was das bedeutet, innere Immigration, ist, es gab die äußere Immigration, Leute, die wirklich das Land verlassen mussten und es auch taten. Und dann gab es Leute, die eben nach dem Krieg vor allem gesagt haben, naja, ich bin ins Innere emigriert. Und es war, ist klar, offener Widerstand, das war lebensgefährlich. Aber genau deshalb darf man, glaube ich, schweigen, nicht rückwirkend irgendwie mit Widerstand gleichsetzen. Und aber trotzdem glaube ich, dass Marcel irgendwie schon, wie auch so oft, wirklich recht hatte, indem er Leute wie Valentin und Kästner hervorgehoben hat, weil die Dinge sind eben nicht immer schwarz oder weiß.
Er ist diesen Leuten ja begegnet, hat viel mit ihnen gesprochen und das ist, das klingt ja so ein bisschen in dem kleinen Auszug raus, den wir gerade gehört haben, welche Begegnung er da hatte. Und das ist ja wirklich so ein Spiegelbild eben dieses reichen kulturellen Lebens, wenn er dort von auch Konrad Veit spricht, ne? Es ist Liebling.
Die passende Stelle aus Max Ophüls Memoiren spricht für uns Holger Thomhain. Endlich mal wieder.
Er saß im Eden in einem unaufgeräumten Hotelzimmer. Er wusste wohl kaum noch, wo in Berlin seine Wohnung war und ob er überhaupt eine besaß. Es war Tag, aber er hatte schon seit mehreren Nächten den Frack nicht mehr ausgezogen. Da erzählte er mir, dass er, die Personifikation alles Fürstlichen, aus einer Berliner Arbeiterfamilie stamme. »Weißt du, Max«, sagte er, »was das schönste Gefühl war von viel Geld und Macht? Das war, wie meine Mutter krank wurde und sie lag in der Klinik und ich sagte zu dem Professor, geben Sie ihr das feinste Zimmer. Und immer wenn er zu meiner Mutter reinkam, hat sich der Professor extra einen frischen Mantel angezogen. Wie wenn sie eine Dame gewesen wäre. Eine ganz große Lady.«
Und eine andere wichtige Person des Kulturlebens der Weimarer Republik, der Begegnis uns sehr nahe stand, war die Kabarettistin Rosa Valetti gewesen. Und ja, er schreibt in einem weiteren Text, wie der Haushalt bei ihr abgelaufen ist. Und da möchte man doch sehr gern dabei gewesen sein in diesem Chaos. Hört einmal hinein.
Sie hielt offenes Haus für jedermann, der im Berliner Theaterleben eine Rolle spielte, war aber eigentlich absolut dagegen. Im Bauernzimmer saßen Leute, die sie nicht kannten und die sie nicht kannte, und aßen Gulasch zu spät zu Mittag. Im Spielzimmer nebenan trank jemand zu früh Champagner. Auf dem Gang zwischen Küche und Salon standen zwei unbekannte Gestalten und nahmen völlig zeitlos ihr Frühstück ein. Der Freund und der geschiedene Mann im Bücherzimmer, in dem es immer nach Karlsbader Kaffee roch, waren über die Erziehung der Tochter, von der man schon seit zwei Tagen nichts mehr gehört hatte, in Streit geraten. Eine lesbische Dame schrie vom Klavier aus dazwischen. Die Tochter sei weder des Freundes noch des geschiedenen Mannes Kind, ihr wirklicher Vater sei längst in Wien gestorben. Die Valetti kam aus ihrem Schlafzimmer, suchte nach Tee gegen einen Gallenanfall, weil jemand im Büro von Max Reinhardt über das Telefon ihre langjährige Köchin beleidigt hatte. Im Schaukelstuhl saß ihr Bruder, Hermann Valentin, ein berühmter Berliner Komiker, tief beleidigt, weil ihr Name in den neuesten Zeitungsausgaben größer gedruckt war als seiner. Er wippte hin und her und sagte kampfbereit, »Ich hab mit dir ernsthaft zu sprechen.« Sie blickte über das ganze Gewimmel von Menschen und Problemen hinweg, schlug einen Augenblick die Hand vor die Augen und seufzte, »Mein Gott, wenn's nur schon 8 wäre. Wenn der Vorhang aufgeht, ist man wenigstens allein.«
Aufregende Zeiten. Ja, und jetzt, Max kommt zu Ufa und spielt anscheinend eine Frau eine wichtige Rolle.
Und so erschien plötzlich eine junge Frau, die bei der Ufa einen Vertrag hatte. Und er wollte der folgen. Und so kam er zum Film, zur Ufa. Der große Casanova, der mein Vater war, der im richtigen Leben Frauen so viel ausgenutzt hat, inklusive meiner Mutter vor allen Dingen. Und er war bereit zu bimsen mit einem Stuhl, wenn der Stuhl ein Kleid trug.
Ja, in Bezug auf Max und Frauen, da war es widerspruchsreich. In der Weimarer Zeit gab es ja diese freie Liebe, also das Konzept der freien Liebe. Vor allen Dingen in Künstlerkreisen war das sehr en vogue. Ich glaube, Max lebte da auch ein bisschen unkonventionell. Und wer da ein bisschen weniger Spaß mit hatte, sagen wir mal, war meine Urgroßmutter Hilde Wall. Und die war ja eine große gefeierte Schauspielerin im Theater und auch in Stummfilmen. Aber als Max dann wirklich seine Karriere größer wurde und er zum Kino ging, hat sie wirklich ihre Karriere völlig auf Eis gelegt und hat sich aufs Innerliche vom Haus und so gekümmert. Ja. Und ich glaube, sie litt schon ziemlich unter den Affären von Max. Und trotzdem glaube ich aber, dass Max ein Feminist war. Mhm. Und zwar, ich glaube, das sieht man eben auch in seinen Filmen. Dort sind immer Frauen im Mittelpunkt, die gegen gesellschaftliche Zwänge ankämpfen. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Lola Montez. Am Ende von dem Film, da sitzt Lola im Zirkus in einem Käfig und ist da zur Schau gestellt. Und die Männer zahlen dafür, ihre Hand zu küssen. Also sehr degradierend alles. Aber gleichzeitig wird das kontrastiert mit Lola und ihrem Leben und ihrem Freiheitsdrang, ihrer Widerspenstigkeit, ihrer Menschlichkeit. Und das Ganze wird dadurch unheimlich tragisch. Und ich finde auch eben zutiefst feministisch. Und diese Art von Geschichte, die kommt immer wieder vor im Werk von Max. Und das war wirklich für ihn so sein Steckenpferd. Und so sehr er die Frauen liebte und ihnen hinterherrannte, so liebte er auch, glaube ich, die Frauen auf so einer feministischen, verständlichen Art und Weise, wusste, was für ein schweres Schicksal Frauen am Anfang des 20. Jahrhunderts hatten.
Ja. Gut, auf jeden Fall sind wir dieser Frau, dieser unbekannten Frau, sehr dankbar, der hinterhergerannt ist und dann bei der Ufer gelandet ist. Dem ist natürlich was ganz anderes als Theater und eine Sache hat ihn da anscheinend schwer beeindruckt bei seinen ersten Erfahrungen mit Film, also gewissermaßen der Erfahrung als Zuschauer, als er dort durch die Filmateliers in Babelsberg gegangen ist.
Er sah zum Beispiel, dass eine Frau eine Treppe runterging und 3 Stunden kam er wieder vorbei und dann lief dieselbe Frau dieselbe Treppe immer noch runter.
Normalerweise ist es ja so, dass jetzt in solchen Erinnerungen vieles größer wird, als es eigentlich war. Aber wie Marcel das jetzt beschreibt, das ist eher kleiner als das, was man in den Memoiren von seinem Vater, von Max, liest. Da ist es nämlich so, dass sie morgens um 7:30 Uhr das erste Mal, oder er morgens um 7:30 Uhr das erste Mal an dieser schönen Frau im Abendkleid vorbeigelaufen ist, die Treppe runterkam und die dann sagte: Ich sehe Sie dann also Donnerstagabend um 8, mein Lieber. Und dann kam man noch mal vorbei, abends, wo sie dann auch wieder sagt: Ich sehe Sie also dann Donnerstagabend um 8, mein Lieber. Und wieder die Treppe hinunterging. Also, so wird Film gemacht, hat er dann erfahren. Schöne Begebenheit.
Ja, die Erinnerungen trügen ja auch. Also manchmal verändern sich solche Sachen, aber es geht ja um die Pointe.
Ja, nach den ersten Erfahrungen durfte dann selbst einen Film machen, einen kleinen Film und das war.
Dann schon lieber Lebertran. Jemand von der UFA hat gesagt, wir haben lauter Stoffe. Gehen Sie doch bitte in unser Archiv von den Büchern, die wir gekauft haben, und suchen Sie sich was Kleines aus. Und dann tat er das natürlich. Und dann war ein Mann, den er ein bisschen kannte und den meine Mutter immer den kleinen Billy nannte, weil er in der Tat klein war. Das war ein Mann namens Billy Wilder. Und Billy Wilder hat ihm gesagt, wenn es was Kleines sein soll, also eine Art Kurzfilm, soll mein Vater doch bei Kästner suchen.
Ja, und vielleicht müssen wir noch ganz kurz sagen, worum es eigentlich geht in diesem Film. Oder lassen wir ihn das sagen?
Die Kinder haben die Nase voll, typische Kästner-Idee, immer alles machen zu müssen, was ihnen die Erwachsenen sagen. Und der Sankt Peter sagt ihnen, na ja, versucht es einmal.
Werdet erwachsen.
Dadurch der Titel dann schon lieber Lebertraum.
Weil es ihnen dann doch nicht so gut gefällt, erwachsen zu sein.
Dann, weil ihnen nach 48 Stunden die Sache nicht mehr gefällt, möchten lieber wieder Kinder sein. Das ist bei Kästner immer wieder dasselbe Thema. Ob Emil und die Detektiven oder Pünktchen und Anton, und immer wieder dasselbe Thema.
Und lieber Marcello Füß, was ist aus dem Film geworden?
Den Film gibt es nicht mehr. Jedenfalls hat ihn niemand wiedergefunden. Der Film ist verschollen.
Ja, Ben, da müsstest du jetzt natürlich einschreiten. Du bist ja der Detektiv auf der Suche nach verschollenen Filmen.
Ich habe auch lange nach diesem Film gesucht. Leider ist er wirklich verschollen. Also das ist einer dieser Filme, da kann man suchen und suchen und suchen und bis jetzt immer noch keinen Fund.
Ja, aber das Drehbuch immerhin ist
Das
aufgetaucht.
Drehbuch, und das ist unglaublich schön. Es ist sowieso immer, also für mich, wunderbar, den Kästner zu lesen. Hast du eigentlich ein Lieblings-Kästner-Buch?
Ja, natürlich, über den haben wir ja auch schon berichtet. Es ist jetzt kein Kinderbuch, es ist der Fabian, den ich
Ja.
immer wieder feier und
Toll, ne? So diese Feuilleton-Art und so.
absolut. Aber ich lese auch gern seine kleinen Texte. Und auch Gottchen Emil, ne, kann man auch immer wieder lesen. Also das ist schon einfach ganz kolossal, um Emil-Sprache zu verwenden. Ja, und ich finde auch kolossal, wie er dann beschreibt in seinen Memoiren, der Max, wie er da mit Kästner eben, wie die zusammengekommen sind und dann 8 Nächte diskutiert haben. Und zwar schreibt er Kaffeehausnächte. Und ich als bekennender Kaffeehaus-Fan und ja auch Kurator der Ausstellung zum Romanischen Café fand natürlich das schön, weil es zeigt, die Arbeitsorte waren eben nicht irgendwie im Büro gewesen oder im Wohnzimmer, sondern man saß in den Kaffeehäusern. Und was ich jetzt nicht weiß, wo sie gesessen haben, also natürlich würde ich mir wünschen, dass es das Romanische Café war. Da tauchen die beiden nämlich noch nicht auf unserer berühmten Gästeliste auf. Also es gibt keinen klaren Beleg. Und Erich Kästner hatte ja vorher auch andere Stammcafés. Das war das Café Leone neben der heutigen Schaubühne, damals Universum Kino, oder das Café Josti auch. Aber später war er dann im Romanischen Café der Erich. Tja, aber auf jeden Fall haben sie dann diesen Film gemacht zusammen in einer Filmindustrie, die etwas auszeichnete, worüber Marcel uns jetzt erzählen wird.
Übrigens, das sollte vielleicht auch gesagt werden, die UFA gehörte einem Großindustriellen, der hieß Hugenberg. Und der war deutschnational und dann sehr schnell Nazi, sehr schnell Nazi. Aber ansonsten war die UFA geleitet nicht von den Geldleuten, sondern von den Juden. Insofern hat ja der Hitler nicht immer Unrecht, wenn man so will. Die Weimarer Republik war eine Zeit, sowohl in der Politik wie im Theater wie in der Literatur, wo die Juden eine riesengroße Rolle spielten. Ja, das stimmt.
Ja, umso schmerzlicher dann der Verlust für nicht nur den deutschen Film, sondern die deutsche Kultur, das deutsche Leben, die deutsche Geschichte nach 1933. Ja, und einen weiteren, der Juden, die dann emigrieren mussten und der nicht so sehr vielleicht im Mittelpunkt, im Rampenlicht stand. Es war ja meistens so, dass die Schauspieler, dann die Regisseure kamen und dann der ganze Rest, über die man weniger weiß, war in diesem Fall Eugen Schüchtern.
Der Pommer rief einen bereits sehr berühmten Kameramann an, um diesen Anfänger als Kameramann zu dienen und hat dem gesagt: Hören Sie zu, Herr Schüftan, wenn die Sache nicht so richtig klappt, dann übernehmen Sie den Film nach 3 Tagen. Ha, der Schüftan war nicht nur einer der größten Kameramänner der ganzen Filmgeschichte. Er sah aus, ich habe ihn ja später sehr gut gekannt, Schiffchen. Er war ganz klein und sah aus wie einer der Zwerge beim Disney. So kam der erste Tag. Und der Alte erzählte immer gerne Geschichten über sich selbst, wo er nicht unbedingt die Glanzrolle spielt. War einer seiner großen Qualitäten. Und kam also der Moment der ersten Einstellung und das klappte nicht so richtig. Und nach einer Weile kam der Eugen Schüfter zu meinem Vater und sagte zu ihm: Lieber Herr Offels, bevor Sie sagen Action, warten Sie doch bitte, bis die Kamera geschlossen ist.
Also offen ist.
Nein, man schließte damals eine Kamera wurde geschlossen,
Ah.
bevor man dreht.
Ja, Kamera wird geschlossen, Kamera wird aufgemacht. So, da haben wir auch ein bisschen was gelernt, ne? Interessant ist, dass Max auch noch erwähnt, dass Schiff dann angeblich wirklich die ersten Aufnahmen gar nicht gemacht, gar nicht gestartet hat, weil Max noch weiter geredet hat, nachdem also Action kam, ne? Hat
hat er noch weiter gebrabbelt und Schiff dann wollte ihm nicht, dass wenn dann abends dem Team diese Ausschnitte gezeigt werden, dass man sich dann lustig macht oder dass man dann merkt, dass der gute Max eben noch nicht so richtig die Filmerfahrung hatte. Jetzt aber der erste Film, wirkliche Langfilm, der tatsächlich auch erhalten geblieben ist.
Der erste richtige Film, den es noch gibt, das hieß Die verliebte Firma.
Also es geht da um eine kleine Postbeamtin, die in eine Szene hereinfährt mit ihren schlittert mit ihren Skiern und auch ins Leben von diesen ganzen Filmleuten, die sich alle in sie verlieben.
Und am Schluss, und das ist eine der Sachen, die ich an dem Film nicht so toll finde, kriegt sie der Produzent, der von Gustav Fröhlich gespielt wird. Sehr gut übrigens gespielt wird. Das wirklich Unvergessliche ist, wenn diese Postbeamtin, die Linda, singt. Und was singt sie? Das musste dir jetzt leider zum 250. Mal anhören. Ich war noch nie so richtig verliebt. Ich schweig vom Tonfilm, dass es das gibt. Ich weiß vom Tonfilm. Mein Wort.
Lian Dayers, die war wunderschön, talentiert und sie war wirklich ein Shooting-Star der späten 20er. Sie wurde entdeckt von Fritz Lang und spielte dann auch in Spione. Das war einer von den späteren Fritz Lang-Stummfilmen und dann aber auch mit anderen, so wie Wilhelm Dieterle. Und zweimal mit Max, also das war jetzt der erste Film, Die verliebte Firma aus 1932. Dann im Jahr drauf hat sie dann zusammen mit Heinz Rühmann in einem Film mitgewirkt, der hieß Lachende Erben. Und der Absturz leider Gottes war dann auch ziemlich knapp danach. Sie hatte einen Knebelvertrag von der UFA. Und das ließ sie einfach nicht mit sich machen. Sie bekämpfte diesen vor Gericht und hat sogar diesen Prozess dann auch gewonnen. Aber danach wurde sie einfach so als schwierig abgestempelt. Und das war halt ein Problem in der Weimarer Republik. Gleichzeitig war sie auch verheiratet mit einem jüdischen Regisseur, dem Alfred Zeisler. Der war auch ein großer Produzent an der UFA, nicht nur Regisseur, er leitete seine eigene Abteilung. Und zusammen emigrierten sie nach Hollywood. Und dort hat Zeisler in B-Filmen angefangen, Fuß zu fassen, aber für sie war das unheimlich schwierig. Sie hat das gar nicht geschafft, war vergeblich. Und sie hat dann auch noch mehrmals geheiratet. Am Ende weiß man eigentlich sehr wenig über sie. Am Ende lebte sie verarmt und vergessen in den USA. Sie wurde wohl auch alkoholkrank und vielleicht auch obdachlos. Also ganz schön tragische Geschichte. Ein ganz genaues Datum für ihren Tod hat man nicht. Man hat ein letztes Lebenszeichen, das war so 82. Da hat sie einen Geburtstagsgruß an Heinz Rühmann geschickt. Und mehr weiß man eigentlich nicht. Also wirklich, wirklich tragisch.
Ja, tragisch Schicksal. Wir werden, liebe Hörer, Hörerinnen, auf unseren sozialen Medien ein paar Bilder, ein paar Star-Fotos, Postkarten von dieser wunderbaren Schauspielerin teilen. Und ja, wenn man den Film anschaut, man verliebt sich natürlich in sie. Jetzt kommen wir zum nächsten Film. Und das war im Grunde ja der wirkliche Durchbruch für Max als Filmemacher. Die verkaufte Braut. Kannst du uns kurz etwas erzählen zu dem Inhalt, dem Hintergrund des Films?
Ja, also ich würde sagen, der richtige Durchbruch, der kam leider erst 1933 mit Liebelei, also im Moment, wo sie emigrieren mussten. Wobei, ich glaube, Die verkaufte Braut war schon ein recht erfolgreicher Film. Es war vor allen Dingen eben ein Experiment. Es ist interessant, dass eben Max gleich nachdem er im Studio, also das Studio unter die Lupe genommen hat mit Die verliebte Firma, geht es um ein Studio und er war selbst neu in einem Studio. Da hat es ihn schon gleich rausgezogen in die frisch, an die frische Luft. Er wollte eine Oper machen und zwar eine Oper nicht im Studio, sondern draußen. Also gleich auf Pferd und so. Und das war ein Riesenexperiment, sehr challenging für die ganzen Leute, die da mitgearbeitet haben. Also er hat zum Beispiel die Starsopranistin Jarmila Nowotna beschäftigt und der richtige Coup, der kam wirklich mit Karl Valentin als Clown und Zirkusbesitzer in diesem Musical. Also Max ließ seinen Valentin da auch ziemlich viel improvisieren.
Fragen wir doch mal selbst, wie ist der Valentin zum Film gekommen?
Vermutlich doch, weil dein Urgroßvater meinte, dass er einen tollen Zirkusdirektor machen würde. Und wie der Kästner war der Valentin ein Mitglied der inneren Emigration. Er hatte ein Kabarett in München natürlich. Und eines Abends ging der Vorhang auf und Valentin trat auf die Bühne, machte Heil, hieb den Arm auf und sagte Heil, ach, seinen Namen habe ich vergessen. Und da kam er nach Dachau, 3, 4 Wochen lang. Länger konnten die Nazis ihn damals nicht halten, weil er weltberühmt war. Also nicht weltberühmt, aber deutschlandberühmt. Und nach 3, 4 Wochen ging der Vorhang wieder auf. Und er trat wieder auf und er sagte, Heil Hitler, sehen Sie, jetzt weiß ich wieder alles. Kanntest du nicht? Doch. Er war ein ganz berühmter Hypochondriac. In seinen Vertrag hat er reinschreiben lassen, da er nach Berlin kommen musste für die Postsynchronisation, dass er in der Lokomotive sitzen kann, um aufzupassen, dass der Lokomotivführer nicht irgendeinen Quatsch macht. Der tollste Satz, den der Valentin spricht in der verkauften Raum. Und jetzt, ich kann nicht bayerisch, also ohne den Dialekt. Und jetzt legt die Frau Direktorin noch ein Ei.
Zum Schluss meiner Produktion.
Nein, unsere.
Unsere,
ja.
zum Schluss
Ich bin ja auch dabei.
Ja. Zum Schluss unserer Produktion wird Frau Direktor noch ein Ei legen.
Oh. Hast du ein?
Ja.
Ich meine, weißt du, sonst immer vergisst.
Red nicht, verfehlt, sonst kann ich nicht gackern. Raus.
Ja, und anscheinend war dieser Film auch der, wo dein Großvater Marcel die ersten Begegnungen als kleines Kind mit dem Film hatte.
Im Schoß vom Produzenten, genau. Also anscheinend hat er ja sein erstes Feedback gegeben dem Produzenten. Also beschreibt er es auch in seinen eigenen Memoiren. Da sagt er, dass er als Kind dann meinte, dieser Zirkus, der sei etwas lang. Den sollte man kürzen.
Langweilig, weil die
Genau, genau.
Aufmerksamkeit wahrscheinlich noch nicht so groß war. Ja, aber sehr schön, dass er gleich irgendwie dem Produzenten dort ein paar Tipps gegeben hat, als 4-, 5-Jähriger wahrscheinlich. Jetzt aber zu dem wirklichen Durchbruch anscheinend, dem Film, der heißt Liebelei nach einem Theaterstück von Arthur Schnitzler.
Ja, also in dem Film geht es um eine gescheiterte Liebe und es geht um zwischen einem jungen Offizier, der heißt Fritz, und einem kleiner Wiener Mädel Christina. Und ich will nicht zu viel von dem Film vorwegnehmen, aber es kommt zu einem Duell, sehr tragisch. Der Film lohnt sich wirklich. Das Drehbuch schrieb Offel zusammen mit Hans Wilhelm, Felix Salten, den kennt man von Bambi, und Kurt Alexander. Das war sein Lieblings Autor. Und er ist dann auch emigriert. Das Drehbuch ist entstanden im Spazierengehen, also durch Wien, Salzburg und Berlin. Im Gehen, also in Bewegung. Und diese Bewegung ist ja auch unheimlich legendär geworden. Dafür ist Max vor allen Dingen bekannt, seine Kamerafahrten. Und mit denen hat er auch schon bei diesem Film begonnen. Aber weil eben alles so minutiös vorbereitet wurde, konnte der Stoff eigentlich relativ schnell, ich glaube in knapp 4 Wochen, abgedreht werden.
Was das Beeindruckende an dem Film ist, wirklich der Cast, wie wir heute sagen würden, die Besetzung. Und das beschreibt Marcel auch, wer so alles dabei ist.
Nicht die UFA, irgendeine ganz kleine Firma kam mit dem Vorschlag, ein sehr berühmtes Stück von Arthur Schnitzler zu verfilmen. Liebelei. Und Max Ophüls hatte sehr schnell, auch aus wirtschaftlichen Gründen, die Idee, dass die zweitwichtigsten Rollen von damals großen Stars gespielt werden sollten. Also der Baron Eggersdorf von Gustav Gründgens. Mein Gott, Gustav Gründgens. M. von Fritz Lang, der Chef der Kriminellen. Und Olga Tschechowa, die sich später namentlich rausstellte als russische Spionin.
War auch mit Anton Tschechow verwandt.
War mit Tschechow verwandt.
Ja.
Was du nicht alles weißt. Zu viel, du weißt zu viel. Ich werde zu leicht eifersüchtig. Und dass die Hauptrolle mit der Allergrößte, der Paul Hörbiger. Mein Gott, Paul Hörbiger. Und er ist so herrlich in dem Film. Und für die Christine, die Mutter von der Romy Schneider. Sind alle fabelhaft. Es war das erste Meisterwerk von Max Ophüls. War ein Riesenerfolg.
Und aus diesem Meisterwerk können wir nicht anders. Wir müssen jetzt einmal Gustav Gründgens, diese phänomenale Stimme von Gustav Gründgens, euch zu Gehör bringen.
Ich scheine ja wirklich sehr zu stören. Eine intime Feier, ne?
Ja. Ein paar Freunde.
Freundinnen.
Aber bitte, wollen Sie nicht...
Nein, danke sehr. Ich habe nur ganz kurz mit Ihnen zu sprechen.
Darf ich fragen, worum es...
Ja, das ist sehr einfach. Und sehr unangenehm. Es handelt sich um Gerüchte, die Sie betreffen. Sie und meine Frau. Ist mir natürlich sehr peinlich, auf bloße Gerüchte hin zu Ihnen zu kommen, aber ich kenne Ihren Herrn Vater, unsere Familie. Sie verstehen das? Ich brauche nur Ihr Ehrenwort, Herr Leutnant.
1933, eben dieser große Erfolg, aber das Jahr, als die Nationalsozialisten, als Hitler die Macht übernommen hat. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, wie deine Familie, Mio Füß, dann damals Berlin bzw. Deutschland verlassen hat.
Zurück zur Weimarer Republik, zum letzten Tag der Weimarer Republik. Bei der UFA hatte Max Ophüls seinen dritten Film gemacht und der Produktionsleiter hatte ihm gesagt, Max, diesmal müssen Sie als Architekt einen Nazi nehmen. Nun ja, hat er halt einen Nazi genommen, mit dem er sich sehr gut verstanden hat. Der war nicht nur Nazi, er war auch noch adelig dazu. Und er hieß Benno von Aachen. Ein wichtiger Name in unserem Leben. Benno von Aachen, der später der Assistent von einem Mann, den ich lange interviewt habe, in dem Film, den ich für meinen besten halte, The Memory of Justice. Er wurde der Assistent von Albert Speer. Nach dem Brand vom Bundestag rief dieser Nazi-Filmarchitekt an und sagte, Max, ich glaube, es ist Zeit, dass du und deine Familie abhaust. Und diesem Rat hat er Gott sei Dank gefolgt. Und als wir Berlin verließen und ich saß neben dem Koffer, neben den drei Köfferchen hinten als Fünfjähriger und auf dem Weg zum Bahnhof am Zoo, sind wir dreimal um das Kino gefahren, wo Liebelei gerade rausgekommen war. Und ich sah, und das habe ich noch sehr genau in Erinnerung, und ich sah den Namen von meinem Vater ziemlich groß gedruckt auf der Lichtreklame. Und was auch dazu gehört, als wir in Paris ankamen, mein Vater, dein Urgroßvater, und wir hatten ein kleines Zimmer gemietet in der Rue de Tilsit. Das ist eine Straße, die um den Triumphbogen geht. Und er stand sehr früh auf und wollte die paar hundert Meter laufen zu den Champs-Élysées. Und es kam ihm ein Homme-Sandwich entgegen. Wie übersetzt man das auf Deutsch? Ein Plakatmensch, der vorne ein Plakat trug und hinten dasselbe Plakat. Und da stand drauf, Ciné de l'Étoile, klein geschrieben. Liebelei, groß geschrieben. De Max Ophüls. Und mein Vater sah das völlig erstaunt an und merkte sich Ciné de l'Étoile und lief rüber zum Ciné de l'Étoile, was ganz in der Nähe war, und meldete sich, das war noch zu früh für die, weil es ja morgens früh war, und die Kassiererin war da, aber sonst niemand. Und sagte, excusez-moi, je suis Max Ophüls.
Was ist dann daraus geworden, aus dieser Begegnung, beziehungsweise aus seinen Versuchen, dort auch in Paris Fuß zu fassen als Regisseur?
Ja, zunächst diese schreckliche Fassung von Liebelei, Une Histoire d'Amour, die war wirklich sehr schlecht. Also das ist nicht nur meine Meinung, das ist auch die Meinung von Marcel und von, glaube ich, somit jeder Person, die den Film gesehen hat, zumindest jede Person, die den Film gesehen hat und auch die deutsche Fassung gesehen hat. Aber immerhin kamen auch einige Leute aus Berlin nach Paris, um ihre Rollen nochmal zu spielen. Zum Beispiel auch die Magda Schneider, die ja sehr gut Französisch sprach. Und aber das war eigentlich, was wirklich dieser Film gemacht hat, ist, dass er ihm ermöglicht hat, dort Fuß zu fassen. Und die anderen Filme, die er dort gemacht haben, waren auch sehr viel besser. Und vor allen Dingen würde ich sagen, allen voraus, ein Film, der heißt Sans Lendemain, ohne einen Morgen. Ich glaube, das ist somit wirklich sein Meisterwerk, bevor er nach Amerika emigriert ist. Also das ist leider ein Film, der wird sehr selten gesehen, der ist aus 1939 und darin spielt Edwige Feuillère. Und auch ganz viele andere deutsche und österreichische Immigranten waren hinter der Kamera zuständig für den Film. Und der lohnt sich wirklich. Also ganz toller Film. Ja, und auch andere interessante Filme, die er zu dieser Zeit dann machen konnte.
In Paris. Und das als kleiner Vorausblick. Es ist ja eigentlich nicht mehr die Zeit des Podcasts, aber ich werde mich ab Herbst sehr intensiv mit der Zeit des Exils, des deutschen Exils in Paris beschäftigen. Habe einen kleinen Lehrauftrag an der Sorbonne, wo es eben darum geht, wie die Exilanten sich dort getroffen haben, wo sie sich getroffen haben, wie sie Netzwerke gebildet haben und teilweise erfolgreich waren. Also dein Urgroßvater gehört dazu, teilweise aber auch wirklich gescheitert sind in dieser fremden Begebung. Also da werde ich sicherlich nochmal was drüber erzählen zu späterer Zeit. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück nach Berlin und wir gehen vor allem zu Marcel, deinem Großvater, weil bisher hat er ja überwiegend über seinen Vater gesprochen, aber jetzt geht es um seine persönlichen Kindheitserinnerungen in der späten Weimarer Republik. Ja, Was hat er dort erlebt?
Zuerst in einer ganz bescheidenen Vorstadt, die hieß Lichterfeldner Ost, eine Dreizimmerwohnung. Ich hatte mal bemerkt, dass mein Vater morgens in ein Zentrum fuhr von Berlin, also mit der Subway, mit der Untergrundbahn, an einem Kiosk hielt, um sich die Morgenzeitung zu kaufen und Zigaretten. Und sagte dem Mann vom Kiosk immer auf meine Rechnung. Und da fuhr ich dann mit meinem kleinen Kinderauto zu demselben Kiosk und bestellte mir lauter Bonbons und sagte dann dem Mann, auf die Rechnung bitte.
Wie ist dann Marcel ins Filmgeschäft als kleines Kind hineingezogen worden? Hören wir ihn einmal dazu.
Das ist eine der eigenartigen Sachen bei meinem Vater. Er wollte eigentlich immer noch in Hollywood. Er wollte nicht, dass ich in irgendeiner Weise vom Showbusiness beeinflusst werde. Er dachte wohl, wenn er von alleine ins Showbusiness will und freiwillig ins Showbusiness will, okay. Aber zu einer Hollywood-Party wird er nicht mitgenommen.
Aber als kleiner Junge wolltest du doch auch mal eine Rolle spielen.
Ah ja, das ist ein Witz, den ich eben auch nur von meinen Eltern kenne. Sonst würde ich es doch nicht wissen. Wie in jeder Theaterfamilie wurde halt über Theater geredet. Und ich saß herum und hörte mir das an. Und eines Morgens entdeckte meine Mutter, dass ich dabei war, Klosettrollpapier, also der Karton von dem Rollpapier, ins Klo zu schmeißen und dann zu ziehen. Und da hat sie mal Stipsel, was machst du denn da? Und da habe ich geantwortet, ich wollte auch mal eine Rolle spielen. Ich wollte auch mal eine Rolle spielen. Und dann kam aber die Sache mit dieser Scheißkrankheit. Das muss so 32 gewesen sein. Ich war 4 Jahre alt. Und ich bekam etwas wahnsinnig Gefährliches. Nicht eine Mittelohrentzündung. Mittelohrentzündung ist was ganz Banales. Das war eine, man sieht es noch hier, deshalb bin ich taub. Das war eine Meningitis, heißt es, glaube ich. Und das größte Krankenhaus, was immer noch das größte Krankenhaus ist in Berlin, heißt seltsamerweise La Charité. Dort wurde ich also mit laufenden Sirenen hingebracht und wurde, und den habe ich noch in Erinnerung, von einem Chirurgen operiert, der groß und mager war. Und ein paar Wochen nach der Operation kam dieser doch anscheinend sehr nette Chirurg nach Lichtenfelder Ost, um zu sehen, wie es seinem kleinen Patienten geht. Und da hat sein kleiner Patient versucht, ihn zu überfahren. Mit seinem kleinen Auto. Es muss also sehr weh getan haben. Die ganze Chose. Und führt dazu, dass ich jetzt in meinem linken Ohr zu 85% taub bin.
Ja, das erklärt vielleicht auch, warum du ein bisschen deine Stimme immer erhebst, wenn du mit deinem Großvater sprichst. Ja, also er hört nicht mehr oder er hörte nicht mehr so gut.
Ja, also in Person ging das eigentlich noch relativ gut. Musste einfach auf der richtigen Seite sitzen von seinem Ohr. Am Telefon war das nicht so gut. Sehr oft habe ich ihn dann später in den letzten Jahren dann angerufen. Und es war wunderschön, seine Stimme zu hören. Oft hat er gesungen, dann hat er mir kleine Geschichten erzählt und Anekdoten. Aber dann hieß es auch sehr schnell so, ja, wunderbar, ich höre dich jetzt nicht sehr gut, Ben, aber es ist ja auch nicht so wichtig. Hab noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
Er war dann in Lichterfelde Ost und ja, wir suchen immer noch über Ben die Adresse.
Noch kein Pro, noch, nee, noch, no progress, no report of progress.
Ja, schön, wir bleiben dran. Lichterfelde Ost als bescheidene Vorstadt, Arbeitersiedlung, so klingt das so ein bisschen zu beschreiben. Das wundert mich, das ist es eigentlich nicht gewesen, aber wir wissen halt nicht, wo genau er dort gewohnt hat. Also es gibt da schon sehr, sehr viele sehr beeindruckende Villen, auch in Lichterfelde Ost. Jetzt geht es weiter zum Lietzensee in Berlin-Charlottenburg. Das ist dann die nächste Behausung gewesen der Familie Ophüls.
Als dann das Geld begann einzukommen, nach dann schon wieder Lebertran. Mein Alter, der immer leider wie ich auch über seinen Verhältnissen lebte, hatte inzwischen eine Gründerzeit-Villa sich gekauft im Lietzensee, also mit das Schickste und Teuerste, was es damals in Berlin gab. Und natürlich zunächst mal einen kleinen Teil davon bezahlt. Der Rest ist nie gezahlt worden. Es war eine Gründervilla, wo ich auch eine Gouvernante hatte. Und kleine Kinder erinnern sich ja leichter an den Boden, weil sie auf dem Boden den ganzen Tag sitzen oder rumlaufen, als oben. Ich erinnere mich nur, dass die Küche, wo meine Gouvernante meistens mit mir sah, ganz hoch war und unten Kacheln waren, so wie in Schachspiel, das waren die Kacheln umsacht. Und dadurch wurden dann auch später immer wieder der Erich Kästner, Pünktchen und Anton. In Pünktchen und Anton ist eine Gouvernante, die genauso war. Und Walter Trier, der fabelhafte Illustrator vom Kästner, war Jude und ging in die Immigration. Und von ihm wurde, glaube ich, nicht mehr viel gehört. Aber für mich, da ich ja 5 Jahre alt war, als wir Berlin verlassen haben, war Walter Trier Berlin, jahrelang. Emil und die Detektiven, Emil und die drei Zwillinge, Pünktchen und Anton, das fliegende Klassenzimmer, der 35. Mai und so weiter. Das war für mich Deutschland, nachdem wir in die äußere Emigration gewandert sind.
Ja, Kästner, es ist ein schönes Bild, was er da hat, was er da mitgenommen hat von Deutschland.
Ja, es ist somit das Schönste, was man, glaube ich, hat mitnehmen können als Kind aus dieser Zeit.
Diese Gründerzeitvilla am Lietzensee, auch die haben wir noch nicht gefunden. Ein Hinweis auf die Umgebung gibt es tatsächlich in den Schilderungen von Marcel. Und der ist gleichzeitig auch, diese Schilderung ist gleichzeitig auch ein der Hinweis auf die politische Situation 1932-33.
Und daran habe ich eine persönliche Erinnerung, eine visuelle Erinnerung. Dieses Haus daneben, und da guckte ich durchs Fenster und dann waren Leute mit Holzgewehren, die irgendeine Uniform trugen und laut dadurch. Und wahrscheinlich haben sie mich auch ab und zu aufgeweckt. Vorwärts, Marsch! Und Achtung! Und das war die SA. Daran erinnere ich mich.
Natürlich war er zu jung, um das wirklich alles zu verstehen. Aber als sehr politischer Mensch, der ja dann ganzes Leben dann wohl politische Dokumentationen gemacht hat, hat er natürlich auch einen sehr scharfen Blick aus dieser Zeit. Und da hast du ihn dann am Ende auch nochmal zu befragt.
Wie würdest du dieses Kapitel färben? Schwarz? Weiß? Grau? Was ist
Was? Am Ende braun.
Ja, was können wir denn aus den 20er Jahren oder kurz nach den 20er Jahren heute denn noch lernen?
Wer hat geschrieben, Katastrophen sind das erste Mal Tragödie und das zweite Mal Lustspiel? Die Sachen wiederholen sich in der Geschichte, weil Menschen von einer Generation zur anderen sich verändern, aber grundsätzlich gleich bleiben. Die menschliche Natur verändert sich nicht so schnell wie die Ereignisse. Oh mein Gott, war das eben weise.
Ein guter Ort aufzuhören. Auf einem weisen Wort.
Ja. Zum Sonntag. Fertig?
Ja.
Ist gut.
Ja, das ist tatsächlich ein beeindruckendes Schlusswort. Wir wollen jetzt eigentlich auch gar nicht mehr lange reden, lieber Ben. Eine kleine Geschichte noch oder Frage auch an dich, wie es zu dem Interview gekommen ist. Du hast ja gesagt, es waren ganz besondere Umstände. Warum du mit ihm sprechen wolltest, oder er mit dir sprechen wollte?
Ja, das war 2022, also vor knapp 3 Jahren. Und wir hatten erfahren, dass Marcel gestürzt war. Er war eigentlich seinem Kater hinterhergerannt, weil er ihn füttern wollte. Aber es hatte gerade geregnet und er war in Hausschlappen. Und dann kladderadatsch ist er auf der Terrasse ausgerutscht. Und so kamen wir dann, um uns um ihn zu kümmern, wie er aus dem Krankenhaus wieder zurückkam. Und sein Haus ist in den Pyrenäen, also er sagte immer mit dem Blick auf die Berge, die ihm das Leben gerettet hat, weil so sind sie damals geflüchtet, über Spanien, genau, und dann, glaube ich, Portugal und dann einer der letzten Boote, die damals noch aus Europa raus sind. Und also in den Pyrenäen, in seinem Haus und es ging ihm sehr viel besser, wenn er arbeiten durfte. Und daher habe ich mir gedacht, dann setzen wir uns mal in sein Wohnzimmer und wir plaudern über ihn und seine Kindheit und über seinen Vater Max.
Ja, und immer mit dem Gedanken damals, ne, dass wir das mal verwenden. Und es ist schön, dass das jetzt möglich ist. Es ist natürlich traurig, dass er nicht mehr unter uns ist, aber wir hoffen, ihm damit natürlich auch ein kleines ja, Denkmal zu setzen.
Da bin ich euch unheimlich dankbar. Also wirklich, es ist sehr, sehr, sehr schön, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und hoffentlich werden dann andere Leute ihn auch dadurch vielleicht entdecken und über ihn lernen.
Ja, und da wir ein katzenfreundlicher Podcast auch sind, ne, Bollo und Bati, häufig schon hier zu hören gewesen im Hintergrund, freue ich mich, dass, und ich hoffe, ihr habt es gemerkt, an einer Stelle auch das Schnurren, beziehungsweise ich glaube, es ist eher das Schnarchen von dem von Marcel zu hören ist. Wenn ihr es nicht gehört habt, dann müsst ihr den Podcast nochmal von vorne euch anhören. Ja, lieber Ben, du hast noch spannende Momente vor dir. Es geht dann irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten ja auch nach Europa für dich.
Genau, nach Paris. Der letzte Ruheplatz für Marcel ist bei seinem Vater, so im selben Grab im Père Lachaise. Da liegt auch Hilde, die Frau von Max. Und letztendlich sind jetzt auch die Frau von Marcel ist auch gestorben, schon vor ihm. Und so werden alle zusammen hoffentlich in diesem wunderschönen Cimetière Père Lachaise.
Ja, wo sie alle liegen. Ich hoffe, dass wir uns dann sehen, wenn du in Europa bist, dass du vielleicht auch mal nach Berlin kommst.
Das würde mich freuen.
Bis dann, alles Gute.
Herzlichen Dank und danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Dann liebe Grüße nach Amerika und bis sehr bald. Danke, lieber Ben.
So, ja, das war unsere Goldstaub-Folge Nummer 50 und ich muss sagen, ich bin ganz entzückt, Arne, von dem alten Herrn Marcel Ophüls. Das war ja wirklich ein großes Vergnügen, ihm zuzuhören. Manchmal muss man auch ganz genau hinlauschen und vielleicht, liebe Hörer und Hörerinnen, müsst ihr manchmal auch ein bisschen zurückspulen, um dann nochmal das anzuhören, um ihn wirklich zu verstehen. Aber die Art, wie er spricht und überhaupt, ne, diesen Zeitzeugen da zu haben, macht mir so Goosebumps. Also ja, definitiv, ja. Gänsehautgefühl ist das. Ich hoffe, euch ging es auch so.
Ja, und ich habe es ja auch ganz häufig gehört, nochmal gehört, und ist einfach wirklich so bewegend, berührend, wie er auf sein Leben zurückblickt, als wäre es gestern irgendwie gewesen. Und
Ja, das ja, war
zusammen. Die Sprache, die Ausdrucksweisen, die Worte, die er benutzt.
Ja. Ne? Also eins, das muss man sich vorstellen, man, der ist in Deutschland aufgewachsen, dann in Paris und dann in Amerika. Er spricht ja alle drei Sprachen perfekt. Mhm. Und man hat manchmal gemerkt, dass er so ein bisschen ein Wort gesucht hat und mhm. dann das aus dem Französischen irgendwie ist ihm dann als erstes irgendwie mhm. in Sinn gekommen mhm. und wirklich ein Kosmopolit. Ja,
ja.
Und ich habe tatsächlich auch, das muss ich jetzt noch loswerden, weil ich hatte das gesagt im Gespräch mit Ben, dass wir sein Haus noch nicht gefunden haben. Das Familienhaus, was hier in Berlin am Nietzensee gewesen ist. Und das habe ich tatsächlich mhm. heute dem Weg zum Goldstaubsofa habe ich das gefunden. Also habe ich irgendwie noch einen kleinen Hinweis gefunden. Dann habe ich im Adressverzeichnis geguckt und es steht tatsächlich noch. Es ist ein wunderschönes Gebäude in der Kuno-Fischer-Straße am Lietzensee. Und das wusste eben Ben, der Enkelsohn, auch nicht. Und ja, das ist so eine kleine, schöne Pointe für uns am Ende.
Da bist du vorbeigeradelt.
Ja, und werde es auch noch häufiger tun. Und ja. vielleicht mal mit einer Gruppe vorbeigehen und ihn feiern und würdigen.
Ja. So, ja, wann unsere nächste Folge rauskommt, bleibt wie immer ein Rätsel.
Ja.
Da halten wir uns bedeckt. Kommt Zeit, kommt Rat, sage ich mal.
Kommt Zeit, kommt Podcast. Und ich habe so eine Sache im Hintergrund, würde das gerne eigentlich als Live-Podcast auch machen zum Thema Cocktailkultur.
Ah. Oh ja, da gibt es ja viel.
Ja, da bist du dabei, Ilse, ne?
Na klar, wenn wir da die direkt verkosten können.
Mit Live-Verkostung, ja. Da müsst ihr zu uns kommen, nach Berlin, für alle, die fernab von der Hauptstadt wohnen und danach, ja, vielleicht machen wir es mal vor, einer Bohème an einem Freitag und dann.
Oh nee, das geht nicht. Ich muss ja am nächsten Tag stramm stehen und fit sein.
Ja, gut, dann machen wir es am Donnerstag. Mal sehen. Auf jeden Fall wünsche ich mir viel Spaß mit dieser Folge und hoffentlich auf bald.
Ja, also, à bientôt, wir wünschen euch eine wundervolle Sommerfrische und dann kommt ihr alle ganz erfrischt und vergnügungslüstern ab Oktober wieder zu den Bohème Sauvages. Ach so, und ich hatte euch ja noch versprochen, das kommt gleich noch, diesen zauberhaften Text von Frank Berzbach, ein Autor, der in Köln ansässig ist und im Mai zum ersten Mal die Bohème Sauvage besucht hat. Und wer von euch noch nie da gewesen ist, der wird nach diesem Text vielleicht ja einmal damit liebäugeln, uns dann baldigst ab Herbst einmal zu besuchen. Auf der Bohème Sauvage. Themenpartys, Verkleidungen oder Karneval sind mir fremd. Als Nina und Lara vorschlugen, zu Bohème Sauvage zu gehen, einer Feier im Stil der wilden Berliner 1920er Jahre, da war ich skeptisch. Aber nun bin ich froh, dass sie mich über meinen Schatten springen ließen. Die Nacht gehört für mich zu den Höhepunkten des kultivierten Über-die-Stränge-Schlagens. Es war die schillerndste Feierlichkeit, die ich bislang überhaupt erleben konnte. Es war die Urfarbe dessen, was ich mir unter einer modernen Ballnacht vorstelle, seit ich alte Romane lese. Aber ich hatte das alles noch nie erlebt, sondern immer nur erträumt. Wie entsteht die Verzauberung? Es liegt am Zusammenspiel von vormals gewöhnlichen, heute aber außergewöhnlichen alltagskulturellen Praktiken. Der Dresscode hält Lottrigkeit, Bedenkenlosigkeit und situationsunangemessene Kleidung vor den Toren. Wir hören Musik aus den 20er und 30er Jahren, aber bis hin zum postmodernen Elektroswing. Nur Stil muss es haben. Wie man sich nicht in das Brian Ferry Orchester verlieben kann, liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft. In dieser Nacht jedenfalls wird es nur noch von der Live-Musik übertroffen, dem Immo Federolf Orchester, mit Chansons und Schlagern der alten Zeit. Verlässlich, anzüglich und humorvoll. Und nun vielleicht der entscheidende Einschnitt, die Entscheidung, die eine anonyme Gruppe zu einer komplizenhaft verbundenen Gemeinschaft werden lassen kann. Das Verbot von Smartphones. Wann waren Sie zum letzten Mal unter Hunderten von vorzüglich gekleideten Menschen, die alle miteinander tanzen, sprechen, sich beobachten, sich anhimmeln und flirten, die sich alle für die anderen Mühe gegeben haben, hervorragend und attraktiv zu sein? Niemand in der Nacht, der Bohème, wie die Feierlichkeit liebevoll genannt wird, zieht ein Telefon aus der Tasche und starrt in der typischen, etwas krummwürdelosen Haltung darauf. Sondern man wartet an der Bar und parliert, mit dem anziehenden Herrn, der dort auch wartet, mit dem Barkeeper, mit einer Frau in Pelzdola, Perlenkette, hohen Handschuhen und Zigarettenspitze. Frauen im Marlene-Dietrich-Stil, einsame Klasse. Das ist aufregend. Man kann dazu Absinth von einer Fee trinken, aber in mir entstand schon nach wenigen Minuten ein Glück, das durch andere Substanzen gar nicht mehr gepusht werden musste. Um 16:30, der Taxifahrer sagte schon guten Morgen, betraten wir wieder die hässliche Welt, fielen aber glückselig ins Bett. Am nächsten Tag blinzelt man, spürt den Wein und hatte Muskelkater vom Charleston-Tanzen. Ich sah in der Nacht miteinander tanzende schicke Kerle. Hier werden Jungs zu Gentlemen und Girls zu Damen. Ich hatte mir überlegt, wen ich wohl gern geküsst hätte. Egal ob Männer in Frauenkleidung oder Damen in Herrenkleidung oder feminine Damen oder maskuline Herren. Und ich sah auch anderen an, dass sie ebenfalls mit anzüglichen Gedanken spielten. Eine Garçon streifte mich im Vorbeigehen. Der Blick einladend, nicht nur die Gedanken sind hier frei, sondern die ganze Atmosphäre. Hinter der vorzüglichen Kleidung auf der Bohème verbirgt sich keine andere Wahrheit, sondern in dieser Aufmachung zeigen sich die alten Seelen, die noch wilde Nächte erträumen und sie hier erleben. Das alles dank einer Gastgeberin, Else Edelstahl, die seit Jahrzehnten diese Feier zu einem realen Teil der schäbigen Welt werden lässt. Schon am nächsten Abend hätte ich mir gern das Einstecktuch wieder ins Sakko gesteckt und die Taschenuhr aus der Weste gezogen. Diese Nacht war sinnlicher und auch diverser als vieles andere. Interessanterweise zeigt sich im alten Stil plötzlich die große Freiheit. Verschiedene Körper, Geschlechter, Herkünfte und verschiedene Lebensalter führen sich zum Tanz, stoßen und lächeln sich an, zeigen Manieren. Die Formverliebtheit erzeugt ein Gesamtbild, in das ich schockverliebt bin. Es wird zur Langzeitliebe werden. Die alten Zeiten sind vorbei, aber die Epoche des schillernden Stils, des Formwillens und des lustvoll eleganten Umgangs miteinander müssen tradiert werden. Wir dürfen nicht alles dem Vergessen, dem Verfall überlassen. Man kann auf solchen Festen eine Illusion an sich selbst erproben und diese Schönheit hat heilsame Folgen. Das Flirren der ganzen Nacht bleibt in mir als willkürliche Erinnerung, als ästhetische Empfindung des Glücks, einer latenten Erregung. Und die ist sichtbar und hörbar. Sie trägt Manschettenknöpfe und Perlenkette. Sie hat eine friedvolle, liebevolle Sprache. Das alles ist spürbar. Nicht zuletzt, sie küsst gut.
Oh Mann, das klingt ja wirklich zauberhaft. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an mein erstes Bohème-Erlebnis, aber damals habe ich das nicht so schön zu Papier gebracht.
Ja, also die allerherzlichsten Grüße und ein großer Dank gehen raus an Frank Berzbach, den wir auch in unseren Shownotes verlinken werden. Gut, das war es jetzt aber wirklich.
Wirklich, jetzt wirklich, ja. Jetzt wirklich.
Wir verabschieden uns, wir freuen uns auf die nächste Folge und bleibt uns gewogen.
Adieu.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.